Nein, es war wirklich zum Scheitern verurteilt. Nach außen hin, sage ich jetzt mal, von den Zillertaler her, also sprich, das hat ja schon bei der Finanzierung angefangen, wo ich im Zillertal zu den Banken bin. Wir haben im Zillertal einige Banken, es sind 25 Banken, und von 25 Banken haben zwei Banken gesagt, ja, das ist finanzierbar, das funktioniert. Der Rest hat den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, was willst du mit dem, das funktioniert doch nicht im Zillertal. Und ja, ich habe gesagt, ich war immer schon so, dass ich das für mich im Kopf hätte, dass ich gesagt habe, aber das funktioniert zu 100%, wenn du was Gutes machst und mit Leidenschaft dahinter bist, dann funktioniert das.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und damit hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich freue mich, dass ihr heute bei dieser Folge mit dabei seid. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr mir im Anschluss eine 5-Sterne-Bewertung da lasst beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Aber natürlich nur, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich bin heute zu Gast in Österreich bei einem Koch, der nicht mehr ganz so zum jungen Gemüse gehört, sondern schon viele Erfahrungen international sammeln konnte. Am Ende ist er aber in seine kleine Welt, sein Permakulturgarten hier im Zillertal. Und nein, heute habe ich keinen Gärtner zu Gast, obwohl das wahrscheinlich mittlerweile ein zweites gutes Standbein wäre. Mein heutiger Gast kocht im Restaurant Kurz Essen und verkocht 80% der Produkte direkt hier aus dem eigenen Anbau. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen, Peter Fankhauser.
Hallo Christian, freut mich, dass du bist hier im Zillertal.
Ja, normalerweise tatsächlich nur zum Urlaub machen.
Ja, die meisten kommen wegen Urlaub hierher.
Bevor wir jetzt gleich reinstarten in die Folge, eine Frage vorneweg. Ist mir ja schon lang aufgefallen und ich habe das letzte Mal, wir hatten den Termin ja schon vor ein paar längere Zeit ausgemacht, nochmal nachgeschaut gehabt, okay, wo muss ich denn überhaupt hin, weil ich so gar nicht mal so richtig auf dem Schirm gehabt habe, welcher Ort tatsächlich, und habe dann festgestellt, Zillertal. Und im selben Atemzug habe ich dann deinen Namen gelesen, Fankhauser, und dachte mir, eigentlich hätte es mal klar sein müssen, ist hier sehr vertreten, oder?
Ja, das ist ein gängiger Name, man wird dann oft verwechselt. Es gibt da einen, sage jetzt mal, einen anderen Spitzenkoch, der den gleichen Namen wie ich tragt, mit dem gleichen Nachnamen. Ja, den kennt man jetzt halt auch, sage ich jetzt mal, aus gewissen Medien. Bei mir ist es so, wie gesagt, dieser Name, den gibt es im ganzen Tal relativ oft. Sogar im gleichen Namen, so wie ich heiße, Peter Fankhauser, das gibt es sogar öfters in Zillertal.
Ich wollte gerade sagen, ist ja jetzt mit Peter jetzt auch kein außergewöhnlicher Nachname, also es wird sich oft vermehren und häufig vorkommt tatsächlich.
Genau.
Kommen wir mal zu meiner ersten Behauptung gerade. Ich habe es gerade gesagt, Gärtner könnte ein zweites Standbein sein, stimmt's?
Ja, mittlerweile stimmt es wirklich. Ich bin gelernter Koch. Bei mir ist es so, dass ich jetzt seit 33 Jahren koche. So wie du es eh schön gesagt hast, ich habe mich weltweit bewegt, habe mir diese Spitzenrestaurants angeschaut, die man anschauen wollte. Unter anderem, wie namentlich zum Beispiel French Laundry, sogar El Bulli, also so Sachen, wo man Praktikums gemacht hat und gratis gearbeitet hat und nicht Geld verdient hat. Also das habe ich alles hinter mir. Wo wunderschöne Zeit. Habe dann aber 2009 die Idee gehabt, dass ich eine Permakulturausbildung mache, weil ich einfach als Koch mehr das Grundprodukt verstehen wollte. Und ja, und da ist die natürlichste Art und Weise, ein Grundprodukt selbst zu erzeugen, diese Permakultur. Und dadurch bin ich dann zu dem Ganzen eigentlich, wo wir jetzt sitzen und sind, gekommen. Das habe ich dann schon so im Hinterkopf gehabt, dass ich gesagt habe, irgendwann, das war so der kleine Traum, wirklich ein eigenes Restaurant klein machen mit 20, 30 Sitzplätzen und das wirklich, sage ich jetzt mal, mit deinem eigenen Gemüse bewirtschaften.
Du warst im El Bulli, zwei, drei Folgen ist es her, da hat mir Nico Sackmann erzählt, er war als kleines Kind mal bei El Bulli und hat so Kokosmilch aus rohen Tintenfischkopf gegessen und gleich ausgespuckt, war aber zufällig nicht zu der Zeitpunkt, wo du auch dort warst.
Nein, das haben wir damals zu dem Zeitpunkt nicht gemacht bei mir, aber das ist relativ lang her, wie gesagt, das war 2003, wo ich dort war, im Sommer durch einen Arbeitskollegen, mit dem ich in Amerika zusammengearbeitet habe, der hat Beziehungen gehabt, das war ein Baske und der hat auch jahrelang im Arzak gearbeitet und der hat dann die Connections gehabt, dass der ins El Bulli, dass wir da ein Praktikum machen können und ja, ich habe es jetzt nicht so lang gemacht, ich bin jetzt auch ganz ehrlich, bei mir haben uns zwei Monate gratis arbeiten ist auch ein bisschen was und ja, ich habe mir schon ein bisschen was mitnehmen können, aber wie gesagt, das ist halt eine andere Welt, diese Molekularküche, die der El Fariano damals sag jetzt mal, ins Leben gerufen hat und in die weite Welt rausgetragen hat. Ganz ehrlich gesagt, das hat es einmal gebraucht und ja, braucht es jetzt natürlich auch nicht mehr so. Ganz, also die ein oder anderen Techniken, glaube ich, macht der ein oder andere auch noch und das soll es sein. Im Endeffekt wurde es halt einmal zu zeigen, dass man, wie man Lebensmittel verarbeiten kann, wie man Lebensmittel zerteilen kann und ja, ist halt dann schon eher Laborküche und ich finde halt schon, dass diese Bodenständigkeit, die Ehrlichkeit auch zum Produkt ist, eher schon das ist, wo die Zukunft hingeht.
Und da sind wir schon bei dem Permakulturgarten wahrscheinlich. Jetzt für alle, die jetzt das Wort tatsächlich noch nie gehört hatten, ich kann es jetzt schon im Vorfeld ein bisschen. Was hat es denn mit Permakultur auf sich?
Ja, hört sich ganz banal an, einfach einen permanenten Kreislauf mit der Natur zu schaffen. Das Wort im Einklang mit der Natur zu gärtnern, fällt da natürlich sehr, sehr oft. Es ist einfach eine nachhaltige Landwirtschaft, ein reiner Naturgarten. So kann man das betitelt oder einfach vereinfacht sagen.
Und der ist ja bei dir sehr groß. Also ich glaube, du hast 1000 Quadratmeter
in etwa, oder? Also 1350, ein bisschen was. Ja, wir haben das alles auf Hügelbeete angelegt. Dementsprechend, die kann da rundherum gärtnern. Und ja, wir bewirtschaften, also wir schaffen es wirklich, diese 70-80% Eigenanbau und dass das am Teller landet.
Machst du es allein oder hast du Unterstützung?
Ja, gestartet habe ich es mit Gärtnern. Mittlerweile mache ich es komplett alleine. Ich habe schon meinen besten Freund, der den Garten mit mir angelegt hat, das ist ein Gärtner, der kommt schon so zwei, dreimal die Woche und hilft mir, weil das sein Baby auch ist, dieser Garten. Und ja, der macht das unentgeltlich, der macht das, weil das einfach, er hat einfach eine Freude dran, was wir da geschaffen haben, ein Paradies. Und ich sehe es auch so.
Lucky Maurer hat mal gesagt gehabt, sie sind die faulsten Bauern der Welt. Gehörst du zu den faulsten Gärtner oder brauchst Pflege?
Nö, rein theoretisch ab dem Sommer stimmt das. Das ist wirklich so, dass wir diese Produkte jetzt, die meiste Arbeit natürlich jetzt im Frühjahr haben, dass diese Setzlingsproduziererei und dann diese Hügelbette herrichten und dann diese Pflanzen setzen, das ist natürlich die meiste Arbeit. Und dann wird da über den Sommer wirklich sehr viel der Natur überlassen, der Garten. Also da regulieren wir nur den Garten ein bisschen. Ja, also wir tun nicht unsere Pflanzen irgendwie betutteln, so wie wir in Österreich sagen, sondern wir schauen, dass wir die Pflanzen einfach der Natur lassen und dann kriegst du halt ein eigenständiges Produkt, was einen Eigengeschmack hat, was du nirgendwo kaufen kannst.
Wieso kriegen die Lebensmittel, sag jetzt mal, einen intensiveren Geschmack an? Was liegt's?
Das ist der logische Zugang, dass in der normalen Landwirtschaft wird tagtäglich gewässert oder zumindest öfter gewässert und in dem Fall, wir wässern ja gar nicht, sondern es kommt wirklich der Regen vom Himmel und wenn einmal kein Regen kommt, dann sucht die Pflanze in den Hügelbetten durch diese Wasserressourcen, was sich da bilden, ja teilweise selber da diese Wasserressourcen.
Aber jetzt hast du vorher, wir waren ja gerade draußen im Garten, ich konnte mir ja schon anschauen, obwohl der jetzt gerade noch nicht allzu viel wächst, also schon ein bisschen was, aber ich glaube im Sommer deutlich mehr.
Ja.
Und du meintest aber für alle, die jetzt gerade vielleicht auf den Trichter kommen, oh, vielleicht Permakulturgarten auch was für mich daheim, es geht tatsächlich nicht überall.
Nein, also so ein Standort ist sehr, sehr bewusst ausgesucht, man braucht Wald und Wiese in der Nähe, das ist einmal das Allerwichtigste, weil du diese Nützlinge aus der Natur brauchst, die sich ja automatisch in deinen Naturgarten ansiedeln und du findest dann wirklich zu jedem Schädling einen Nützling auf die natürliche Art und Weise. Es gibt nur einen einzigen Schädling, den der Mensch leider eingeschleppt hat nach Europa, das ist diese indische Wegschnecke, mehr oder weniger bekannt als spanische Wegschnecken, weil sie ja von Spanien sich aus verbreitet haben, diese Nacktschnecken. Dies ist eigentlich ein Ort, der jetzt vor 40 Jahren bei uns noch nicht gegeben. Dementsprechend haben die zu wenige natürliche Feinde. Ja, da muss ich als Mensch ein bisschen dahinter sein. Und wir haben noch indische Laufenten, die machen auch ihren Job.
Was machst du denn mit so Schnecken?
Also, ja, sag jetzt mal die. Da kannst du leider nichts machen. Wir sammeln sie und ja, geben sie wieder im Wald aus. Fertig.
Und dann beginnt der Wettlauf von vorne. Bis wir dann auch
so. Sozusagen, das ist wirklich so.
Es ist ja so, dass im Sommer, Frühling, Sommer, wahrscheinlich noch in Herbst rein, ja eine deutliche Vielfalt kommt. Bei dir ja auch alles ein bisschen verspätet im Vergleich zu sag jetzt mal, normalen Gärten. Und im Winter ist ja diese Vielfalt ja oftmals ja gar nicht so vorhanden am Ende des Tages. Wie gehst du es denn an? Reicht es eigentlich komplett deine über 1000 Quadratmeter für das ganze Jahr?
Ja, also mittlerweile noch besser, weil ich die Gästeanzahl ein bisschen verkleinert habe im Restaurant. Wir haben ja wirklich zuerst 30 Sitzplätze gehabt, jetzt haben wir reduziert auf 18 Maximum, was ich jetzt bewirtschaftet. Dementsprechend tue ich mir da auch schon ein bisschen leichter. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, wir haben so viele Schätze und ich werde es dir dann Christian auch noch sagen, wir haben sogar eine Schatzkammer, da gibt es noch Schätze, da kann die zwei Jahre ohne dass ich irgendein Gemüse anbaue, kochen. Aber ich glaube, dann irgendwann hatten die Gäste keine Freude mehr, weil es nur noch eingelegt, fermentiert, schockgefrostetes Gemüse ist, und das will ich auch nicht. Sondern ich will ja genauso als Kocher ein frisches Produkt in der Hand halten und das auf den Teller bringen, macht mir auch mehr Spaß. Aber rein theoretisch, ich könnte wirklich jetzt 2 Jahre, ohne dass ich irgendein Gemüse anbaue, kochen.
Jetzt ist es ja so, dass ob daheim, wer einen Garten beispielsweise hat, wenn jetzt so ein Apfelbaum seine Früchte trägt oder der Johannisbeerstrauch fertig ist, man hat ja relativ viel immer auf einem Schlag.
Genau.
Du hast das gerade angesprochen gehabt, wahrscheinlich fermentierst du viel, legst viel ein. Schockfrosten, gibt es 1, 2 Tipps, wo du sagst, das kann man auf jeden Fall richtig schnell und easy machen?
Schockfrosten wird schwierig werden daheim. Einlegen ist natürlich so das Um und Auf, das was die meisten Leute nie am Schirm haben, was eigentlich ganz, ganz einfach ist. Ich meine, es gibt ja so diese klassische Einlegeformen mit 3-2-1, wo halt sagst du ein Teil Zucker, 2 Teil Essig, 3 Teil Wasser oder halt 3 Teile Gemüseform, wie auch immer. Ab dann abgeleitet kannst du natürlich sehr viel einlegen, wenn du so eine Regel hernimmst. Oder? Was da wichtig ist, ist einfach ein gesundes Lebensmittel. Ich meine, das hört sich wirklich banal an, aber wenn ich jetzt totes Gemüse zukaufe, so betitel ich diese Gemüsesachen, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, auch wenn es biozulässige Lebensmittel sein, für mich sind das tote Produkte, weil die dürfen ja teilweise in der Biolandwirtschaft spritzen, zu 20%, zumindest in Österreich. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Deutschland ist, aber bei uns in Österreich gibt es da so eine Verordnung. Dementsprechend, wo sollen diese Spritzmittel von einem Produkt hingehen? Wir gehen natürlich nicht aus dem Produkt raus, die wandern nicht raus, die bleiben im Produkt drinnen. Und ein kurzes Beispiel ist, wenn man wirklich zum Beispiel jetzt aus dem Supermarkt ein Biogemüse zukauft, wie verändert sich es im Kühlschrank, auch wenn du es gescheit lagerst, da geht es relativ schnell innerhalb von einer Woche, dass teilweise Sachen schon faul werden. Bei mir, 1 Monat, 2 Monate passiert gar nichts im Kühlschrank, ja, wenn die gescheit verarbeitet sind, also gescheit gelagert sind, die Produkte. Das ist unvorstellbar. So wie jetzt haben wir zum Beispiel noch im Wintermenü haben wir noch Rotkohl in Verwendung oder Rotkraut, sagen wir. Die habe ich geerntet im Dezember, habe sie in Kisten in Sand gelagert im Winter, habe sie jetzt raufgeholt und verarbeitet für diese Menüs, was ich halt jetzt gerade mache. Und dementsprechend zeige ich ja auch diese Produkte her. Und das ist der Rotkohl, der schaut aus, als wenn er ihn gerade heil geschnitten hat. Und die Leute sagen immer, das gibt's ja nicht.
Aber es liegt dann darauf, dass er selbst angebaut ist? Oder hängt es auch zusammen mit dem Permakulturgarten?
Naja, wie gesagt, das hängt schon mit dieser Permakultur zusammen, dass du einfach keine einzigen Beschleuniger verwendest, nicht so viel wässerst. Dann ist das Grundprodukt einfach von Haus aus nicht so viel Wasser drinnen. Dementsprechend wird es auch nicht so schnell faul. Das ist durch das ist einfach das Grundprodukt schon von Haus aus viel, viel gesünder und bleibt da auch länger erhalten. Es ist wirklich so.
Hast du nur einheimische Pflanzen in dem Garten?
Nein. Bei mir sind es mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Exoten, was ich in Verwendung habe. Ich verwende, wo sie wirklich nur verwenden, nur alte Saatgüter. Wir haben auch gestartet vor, eben wie gesagt, 2011 haben wir den Verein gegründet. Da haben wir nur gestartet mit Saatgütern von der Achenoa, von Rheinsaat, von einem anderen Permakulturbauern. Und dann hat sich das halt jetzt mittlerweile so zusammentragen, dass wir schon eine Saatgutbank haben von über 800 Kulturen, weil man sie mit anderen Bauern auch austauscht. Und da sind einige Exoten natürlich dabei, also wie zum Beispiel im Moment im Menü Kerbelrübe, Kapuzinergässen, Knollen, Szechuanpfeffer. Also es gibt schon so Exoten, was mittlerweile leicht kultivierbar sein bei uns, weil dieser Klimawandel natürlich das auch mit sich bringt.
Und das, der Klimawandel spielt da dir aber jetzt wahrscheinlich ein bisschen in die Karten, ne?
Ja, also für das ein oder andere Produkt schon, für die Natur nicht. Ich bin jetzt auch ganz ehrlich, diese Natur bei uns, die bräuchte schon diese Winter, die was wir jetzt nicht mehr so haben. Weil der Frost im Boden fehlt und das natürlich für diese, sag ich jetzt einmal, Schädlinge ist das ein Paradies. Die überleben und dementsprechend explodiert das alles ein bisschen mehr. Also da wäre schon besser, wir hätten wieder den Kreislauf, dass du sagst, du ist ein bisschen ein Winter, zumindest 1, 2 Monate mal ein Frost. Das haben wir überhaupt nicht mehr.
Merkst du es bei den Pflanzen auch, dass einige tatsächlich nicht mehr so gut wachsen wie davor oder vielleicht auch gar nicht mehr wachsen?
Ja, also eher ist umgedreht, dass es gibt genügend Pflanzen, die jetzt super wachsen, durch das, dass sich dieses Klima ja ändert, was vorher nie möglich gewesen war. Wie gesagt, dass Pflanzen verschwinden, ja, natürlich, es gibt auch Kulturen, die es eher kühler mögen, die das dann auch nicht gern haben im Sommer da draußen, sondern da brauchst du eher schattige Plätze, da musst du wirklich Schattenplätze schaffen, damit diese Pflanzen gedeihen. Das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, ja. Aber wie gesagt, das ist ja das Schöne an dem Ganzen, dass du der Natur diesen Freiraum gibst und du als Koch musst dich halt anpassen. Natürlich habe ich einen Ablauf im Kopf auch drinnen, dass ich sage, die und die Produkte baue ich an, die will ich auf den Teller bringen, das soll der Gast einmal kosten, bla bla bla. Das muss ich ja, weil dieser Garten wird nicht jedes Jahr mit diesen ganzen Saatgütern bespielt. Das war ja Wahnsinn. Das geht einfach gar nicht mit dieser Vielfalt mittlerweile. Aber ich bespiele ihn halt so, wie es mir einfach Spaß macht.
Wie viel hast du denn draußen? Also jetzt hast du gesagt, über 800 in der Samenbank. Wie viel wächst draußen?
Also ich würde sagen, so die knappe Hälfte mache ich schon meistens. So 400 Kulturen wäre ich meistens oder 350, sowas in die Richtung werden es meistens sein. Aber da muss man jetzt dazu sagen, da fallen jetzt nur 35 oder 30 verschiedene Tomatensorten rein und so weiter und so fort.
Wenn man jetzt daheim anpflanzen würde, würdest du aber wahrscheinlich dazu mehr tendieren, alte Sorten zu nehmen, weil sie ja so ein bisschen auch verloren gehen.
Ja, logisch. Nein, also wichtig ist ja, das ist ja genau das, was wir machen wollen oder was ich machen will, ist ja das, dass wir diese Saatgüter erhalten, geschweige denn, dass wir das in den nächsten Generationen auch weitergeben können. Mhm. Auch dieses Wissen von, sage ich jetzt einmal, von Wald und Wiese, diese Schätze, die wir teilweise hinter dem Haus haben, die keiner am Schirm hat, die ich natürlich da am Teller bringe, das muss weitergegeben werden. Was ist, haben wir alle verloren.
Im Wald, sag jetzt mal, wenn wir spazieren gehen, viele kennen noch den Waldmeister, schauen wir gleich noch ein bisschen drauf, den erkennen sie wahrscheinlich noch. Pilze sind aber wahrscheinlich auch noch der ein oder andere geschult, aber da wächst wahrscheinlich noch viel mehr.
Ja. Nein, da wachsen mehr als genügend Sachen, ob das jetzt wirklich ein wilder Knoblauch ist, ein wilder Schnittlauch, du findest so viele Sachen, wilder Kerbel, also Kräutergeschichten, ganz, ganz viel massiv. Auch Neophyten gibt es mittlerweile bei uns, den man sehr, sehr gut in der Küche verwenden kann, wie einen Staudenknöterich, wie einen japanischen Knöterich. Ich meine, es gibt so viele Dinge. Diese jungen Farne, die kannst du verwenden wie einen Spargel. Aus der Birke kann man einiges machen, aus diesen Birkenblättern, aus dem Birkensaft. Also wie gesagt, es gibt so viel. Da kann ich jetzt, glaube ich, einige Zeit mit dir jetzt drüber reden. Ich kann da, und das ist ja das, was ich irgendwann einmal will, dass ich mehrere mit sowas koche, bei mir auch im Restaurant. Aber natürlich muss der Gast dazu gewillt sein, weil da natürlich sehr, sehr viele Eigengeschmäcker dabei sind, die wir gar nicht mehr kennen. Und vor allem diese Bitterstoffe. Und da wird es halt schwierig, dass der Gast das versteht, dann diese Küche. Deswegen, dann muss man das dezent, bin ich der Meinung, und ich werde es da dezent probieren, als ein oder andere Gericht in diese Richtung laufen lassen, damit man wirklich versteht, was Wald und Wiese hergibt.
Woher kommt es, dass wir diese Bitterstoffe nicht mehr gewöhnt sind?
Weil bei den meisten Kulturen, die wir kaufen im Supermarkt, sind diese Bitterstoffe extra außergezüchtet. Dementsprechend hast du diese Bitterstoffe nicht mehr.
Wo liegt denn der Unterschied zwischen diesem alten Saatgut? Sag jetzt mal, wenn irgendeine Tomate, sag jetzt mal, von der älteren Saat zu den aktuellen. Es gibt ja immer auch mal diese bekannten Päckchen, die du dann zum Kaufen kriegst unterwegs. Ja. Wo liegt der Unterschied für dich?
Ja, diese Hybriden, diese F1, F2, wer auch immer man sie betiteln will, die sind einfach, der Mensch richtet sich die Genetik von der Pflanze so, dass diese Pflanze auf gewisse Schädlinge nicht mehr so anfällig ist. Geschweige denn, dass sie mit diesen gewissen Spritzmitteln dann besser funktionieren und besser wachsen oder kräftigere Pflanzen werden. Ertrag, das ist also ein Ding immer, wo du sagst, der Mensch richtet halt so, dass man am meisten Ertrag davon bekommt. Bei diesen alten Saatgütern ist halt immer so, dass du immer mit einem Risiko behaftet, dass du einen Ausfall haben kannst, logischerweise. Oder es kann genauso sein, dass es genau das Gegenteil ist, dass es wirklich so üppig und erträglich ist, weil es halt alte Sorten sein und robuste Sorten sein. Aber eben, wie gesagt, das ist halt auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich.
Wo kriegt man altes Saatgut her, wenn man jetzt selber Interesse hat?
Ja, also bei uns in Österreich ist es ganz, ganz einfach. In Österreich gibt es mittlerweile diese Saatgutvereinigung seit mittlerweile 35 Jahren, die Arkenoa. Die hat einfach von den Bauern die Saatgüter zusammentragen österreichweit und haben die wieder rehabilitiert, indem sie sie vermehren und wieder vermarkten. Die tauschen auch, also so wie es bei mir ist, ich gebe denen Saatgut, die geben mir was anderes dafür wieder. Und diese Vielfalt wird mehr. Und in Deutschland, glaube ich, gibt es das Rheinsaat und dieses Dea Flora, das ist auch so eine Saatgutbank, die diese alten Saatgüter erhaltet. Das sind so größere Anbieter, wo ich sage, da kann man sogar online bestellen. Und man findet da irrsinnige Vielfalt.
Wenn ich, sag jetzt mal, so ein Saatgut bestellt habe, die Pflanze wächst. Jetzt mag ich ja wahrscheinlich nicht jedes Jahr aufs Neue bestellen. Kann ich mir das auch selber herstellen?
Natürlich, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man selber seine Saatgüter macht, weil, warum? Jedes Saatgut, so wie bei uns am Menschen, das Gleiche ist, hat eine DNA. Diese DNA geht weiter. Also diese Pflanze merkt sich die Gegebenheiten bei mir. Wie kommt der Wind? Wie viel Regen kommt da? Wie viel Sonne ist da? Ja, wie sind die Gegebenheiten, wo sie wächst? Und dann wird es stabiler und stabiler, dieses Saatgut von Jahr zu Jahr, weil sich einfach das immer weitergeben wird.
Jetzt nutze ich das Wissen, weil es wahrscheinlich auch Wissen ist, das tatsächlich nicht mehr viel haben. Wie gewinne ich das Saatgut?
Ja, indem, dass man eine Pflanze ausblühen lässt. Man kennt es wahrscheinlich schon, der eine oder andere, was daheim zumindest ein bisschen was am Gärtner, also ein bisschen einen Salat anbaut oder was, dass wenn ein Salat, jetzt sage ich jetzt mal, zu wärmeren Tagen, das zu richtig warme Tage gibt, dann schießen die teilweise. Dann machen die in der Mitte einen Strunk und schießen nach oben und machen dann immer nur so vereinzelte Blätter. Und dann das, was nach oben schießt, da oben bildet sich dann diese Blüte und in dieser Blüte bilden sich dann das Saatgut. Das muss man halt dann wirklich explizit nehmen, trocknen und dann fürs nächste Jahr wiederverwenden.
Also es geht nicht ohne Trocknen?
Jein, also wie gesagt, bei mir da draußen, ich lasse mittlerweile sind es wirklich über 150, 200 verschiedene Selbstläufer, wo ich einfach ausblühen lasse und jedes Jahr kommen die dann auf einem anderen Hügelbeet wieder.
Das heißt aber jetzt im Umkehrschluss für mich, wenn ich jetzt einen Salat daheim anpflanze, Kopfsalat, whatever, und ich lasse die ausblühen, es kommt im Folgejahr automatisch wieder Salat. Also ich brauche eigentlich nichts weitermachen dann.
Ich habe zum Beispiel privat auch ein Hochbeet, wo ich auch Salate gesetzt habe. Vor 5 Jahren war das erste Mal. Da habe ich angefangen, das ausblühen lassen, einen Kopf immer. Das mache ich jetzt schon seit 5 Jahren jedes Jahr. So wie jetzt, mit Frühjahr hast du die ganzen frischen Salate schon da wieder.
Also alle, die gerade zuhören, sind auch sehr viele Geldspartipps dabei.
Das ja,
ist auch in die deswegen, Richtung interessant.
Deswegen.
Bleib mal bei dem Garten. Du sagst ja bewusst, du hast keine Biopflanzen. Warum?
Na, weil ich diese Bioindustrie nicht unterstütze. Bin jetzt ganz ehrlich, bei diesen Siegel, mittlerweile gibt es da so viele, schieß mich tot, keine Ahnung, was verschiedene Siegel an Bio, wo sich eh kein Endkonsument mehr auskennt, was ist jetzt für ein Bio-Siegel, den ich vertrauen kann, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Das ist einfach, vor 15 Jahren wurde es mehr oder weniger dieser Trend, dass man gesündere Lebensmittel produzieren will und gesündere Lebensmittel an den Endkonsumenten bringen will. Und natürlich glaubst du dann, wenn du Bioprodukte kaufst, du kaufst ein komplett unbelastetes Produkt. Und das geht leider Gottes in dem Fall halt leider nicht, weil es wirklich diese biozulässige Spritzmittelverordnung in der EU gibt. Sie dürfen spritzen zu einem gewissen Anteil. Und ja, ich sehe das halt eher radikal und sage einfach, für mich ist das dann ein Kopierprodukt. Entschuldigung.
Das heißt, ich kriege ein unbelastetes Produkt, sage jetzt mal normal, beim Obst-Gemüsehändler, beim Supermarkt wahrscheinlich hier gar nicht.
Ja und nein. Gibt wahrscheinlich schon den einen oder anderen Supermarkt, wo es jetzt wirklich Demeter-Gemüse vielleicht verkauft. Diese Demeter-Qualität, das ist dann schon die höchste Qualität, die man zukaufen kann. Und die haben Auflagen, die haben Kontrollen. Da wird es wirklich ganz, ganz streng nachgegangen. Also da kann man sich schon darauf verlassen, dass da jetzt wirklich dann keine Spritzmittel drinnen sind. Aber bei diesen Bio-Lebensmitteln, ja, wie gesagt, da kann sich jeder selber den Gedankengang machen. Heutzutage Google und Co. findet mehr als außer. Ja, mehr will ich da jetzt nicht ausholen. Nicht.
Dann kann man wahrscheinlich nochmal eine Stunde allein darüber gehen. Wenn man jetzt zum Schluss noch bei deinem Garten bleiben, was einfach höchst interessant ist, also finde ich jetzt vom Gedanken her. Du hast ja jetzt 800 Pflanzen. Wenn du es jetzt, oder 800 Saatgüter und Möglichkeiten, die am Ende des Tages auch zum Pflanzen, wenn du es jetzt mal runter reduzieren müsstest für dich, wo sind da so deine Top 3?
Boah, jetzt wird es ganz schwierig. Weil ich einfach alles gerne isst an Gemüse. Das ist jetzt wirklich ganz eine schwierige Frage. Aber natürlich, was ich nicht weglassen würde, ist eine Tomate. Aber das ist die Ruby Red. Das ist eine Tomatensorte, die relativ sehr, sehr umami-lastig ist. Also wirklich extremst tomatiges Aroma abgibt, wenn man sie jetzt nicht wässert die ganze Zeit. Ja, dann die Mini-Gurken. Mexikanische Mini-Gurken, super lecker. Finde ich einfach auch super saftig lecker. Braucht man gar nicht weiter drin. Und dann nehme ich noch eine Erdgeschichte her, die Kabelknolle. Weil das ist ja eine lässige Geschichte meines Erachtens.
Jetzt machen wir die Kombi draus. Jetzt haben wir Tomate, Gurke, Kabelknolle. Was könnte man draus zaubern?
Da passt die Gurke jetzt leider nicht so gut dazu. Die anderen zwei, also Tomate und die Kabel rüber, lässt sich sicher super kombinieren. Sicher, vielleicht die Gurke auf der säuerlichen Basis, ja, wenn man sie in eingelegte Variante vielleicht oder in fermentierte Variante vielleicht auf den Teller dazu bringen würde, würde es auch funktionieren, da haben wir schon eine Saison.
Jetzt habe ich ja vorher schon den Waldmeister ein bisschen angesprochen. Viele, glaube ich, ich hoffe, ich traue euch genug zu da draußen, aber ich glaube, viele würden den Waldmeister tatsächlich noch erkennen. die Frage, die sich für mich immer stellt, ist, viele sagen, wenn man den zerreibt und man riecht, da tue ich mich tatsächlich immer schwer, das zu riechen. aber wenn ich den benutzen wollen würde in der Küche, wie kriege ich denn tatsächlich diesen intensiven Waldmeistergeschmack raus?
Boah, da gibt es viele Betonen.
Ja, raus.
Ich meine, natürlich, die Leute, Beton ist einen Auszug zu machen, indem dass du wirklich, sag jetzt einmal, auf der süßen Basis mit Leiterzucker arbeitest, da wie ein Sirup, die einen Auszug machst, aber du kannst ja, sag jetzt mal, wirklich auch in diese ja, bekannte Küche gehen und da dann wirklich mit Fonds mäßig das mit Gemüse dazu arbeitest und da einen Fond draus machst, ist halt dann schon sehr intensiv, muss man dann auch mögen, muss man halt dezent einsetzen, aber funktioniert auch, so wie jetzt zum Beispiel, jetzt gibt es diese Himmelschlüssel, was jetzt gerade so draußen wachsen in der Natur, was jetzt gerade vorkommen, Waldmeister und Himmelschlüssel funktioniert super gut. Kann man auch super gut kombinieren, in den zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem haben wir einmal ein Dressing draus gemacht, wo wir wirklich mit unserem Öl, also aus dem Waldmeister haben wir unser Öl gemacht und aus dem Himmelschlüssel haben wir einen Tee gekocht, wo wir dann mehr oder weniger einen kalten, ein kaltes Dressing draus gemacht haben mit ein bisschen Weißweinessig, ein bisschen Olivenöl. Ja, funktioniert auch los.
Zu was wird Waldmeisteröl noch alles gut passen?
Ja, in dem Fall eher schon, sage ich jetzt mal, für Vorspeisen und Desserts in Verwendung. Mehr würde jetzt, ja, also ich glaube eher, dass das da super beheimatet sein.
Jetzt bleiben wir mal im Wald. Ich habe gesehen, es gibt Moos, das am Ende schmeckt wie eine Auster.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Es gibt sehr viele Moosgeflechte, die bei uns essbar sind. Ich meine, natürlich mit Moos ist zum Aufpassen, weil Moos filtert, ja. Es ist ja auch bekannt, dass eigentlich die Moosgewächse einfach auch diese Schadstoffe aus der Luft filtern. Dementsprechend muss der Mensch, wenn man so was für Verwendung hat, nur dezent verwenden. Also sprich, wenn ich es jetzt bei einer Vorspeise einbaue, dann baue ich es wirklich bewusst ein, dieses Austernmoos, so wie du es jetzt so schön gesagt hast, das was wirklich nach einer Austern schmeckt, wenn ich dieses Fischige einfach in diesem Gericht auch ein bisschen widerspiegeln will, obwohl es eine Gemüseküche ist. Und der Gast diesen Wow-Effekt halt hat und sagt, boah, das gibt's ja nicht, das schmeckt jetzt ja wirklich nach Fisch. Woher hast du denn jetzt Fisch, der Fischgeschmack? Wir haben da natürlich dann auch draußen Kulturen, so wie jetzt, das hast du jetzt auch gerade probiert, diese Austern oder dieses Austernkraut. Und wenn man das dann miteinander alles kombiniert, dann schmeckt das super genial.
Wie reagieren die Gäste draus? Also wenn sie da Moos am Teller haben, also ich stelle mir das ja im ersten Moment, glaube ich, sind sie erstmal vielleicht auch überfordert?
Ja, natürlich, der Otto-Normalverbraucher ist komplett überfordert, der Feinschmecker, dem leuchten die Augen und freut sich über sowas, dass sowas einmal auf dem Teller landet. Der Otto-Normalverbraucher, der muss halt einmal sich den Mut fassen, und sowas zu probieren. Und es ist aber ganz interessant, weil meistens ist generell bei mir so, dass ich ja durch das, dass ich ja nur rein vegetarisch, vegan koche, bei mir im Restaurant, dass sehr viele Gäste mit einer Erwartung kommen, ja, jetzt schauen wir mal, ob das auch ein Essen ist, weil wir halt seit noch im Land beheimatet sind, hier im Tirol, im Zillertal, und da ist das halt noch nicht so Hype wie in den Städten, wo du sagst, solche Restaurants oder Fine-Dining-Restaurants im Sternebereich mit vegetarisch-veganer Küche werden überrennt. Bei mir ist es noch nicht der Fall. Ich meine, mittlerweile ist es schon so, dass wir sehr, sehr gut ausgebucht sind, aber noch nicht so, dass es so wie in der Stadt, dass du halt wirklich Wartelisten hast und teilweise ein halbes Jahr im Vorfeld gar keinen Tisch kriegst in dem Restaurant. So weit sind wir noch nicht, weil einfach der Gast noch nicht so weit ist bei uns.
Aber können es die Einheimischen hier im Zillertal, können die damit was anfangen? Oder?
Ja, das deswegen sage ich ja, das war bei mir am Anfang auch so, dass wir das Restaurant wachsen haben lassen, das sage ich auch bewusst dazu. Wir haben bewusst die ersten zwei Jahre entschieden, keinen einzigen Führer oder keine einzige Bewertung zuzulassen. Habe das wirklich verweigert, habe gesagt, ich will da keine Bewertung haben drauf. Ich will einfach, dass der Gast den Spaß hat bei mir, dass der Gast das erkennt, was ich mache. Dann ist aber Corona gekommen, muss man jetzt ehrlich und fairerweise dazu sagen. Da war es dann so, dass wir diese Gäste, was wir schon hatten, uns Gott sei Dank sehr geholfen haben über diese Zeit, dass wir mit dem Takeaway, was wir gemacht haben, drüber gekommen sind. Mit diesen Menüs, so Bastelmenüs für zu Hause haben wir gemacht. Also wir haben uns schon zu helfen gewusst. Und danach war es halt so, dass ich auch gesagt habe, so, jetzt brauche ich diese Bewertungen, jetzt brauche ich diese Guides, dass die Sichtbarkeit ist nach außen für diesen Gast, der das wirklich will, was ich da mache.
Gab es Reaktionen oder wie waren denn am Anfang die Reaktionen? Fragen wir mal so.
Der spinnt. Nein, es war wirklich zum Scheitern verurteilt. Nach außen hin, sage ich jetzt mal von den Zillertaler her, also sprich, das hat ja schon bei der Finanzierung angefangen, wo ich in Zillertal zu den Banken bin. Wir haben im Zillertal einige Banken, es sind 25 Banken, und von 25 Banken haben zwei Banken gesagt, ja, das ist finanzierbar, das funktioniert. Der Rest hat den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, was willst du mit dem, das funktioniert da nicht im Zillertal. Und ja, ich habe gesagt, ich war immer schon so, dass ich das für mich im Kopf hätte, dass ich gesagt habe, das funktioniert zu 100%. Wenn du was Gutes machst und mit Leidenschaft dahinter bist, dann funktioniert das. Und ja, dementsprechend ist Gott sei Dank so gewesen, dass die Jungen das sofort angenommen haben. Wir sind langsam gewachsen, muss man jetzt ehrlich und fairerweise dazu sagen. Wir haben schon immer auf Menübasis gearbeitet. Wir haben aber da noch zuerst 3-Gang, 5-Gang, 6-Gang, 7-Gang Menü gehabt. Mittlerweile ist es wirklich so, dass wir nur noch ein Erlebnis anbieten, weil ich einfach dieses Konzept mehr darlegen will für die Gäste, dass sie das wirklich die Sichtbarkeit besser haben, dass es diese 9 Gerichte gibt, nur noch am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag, Samstag haben wir nur noch die 13 Gerichte. Und so wie ab Juni machen wir dann noch gemeinsame Gartenführung, also sprich, da gehen wir zuerst im Garten raus und dann kommen wir rein gemeinschaftlich und dann sieht der Gast wirklich, was passiert da wirklich.
Und wie wird mittlerweile über dich geredet hier?
Jetzt hat er das auch noch gekriegt. Nein, durch diese Auszeichnung, das bin ich jetzt ganz ehrlich, ich meine, das ist wunderschön, mich freut es vom Herzen, das ist das Schönste, was ein Koch bekommen kann. Das Wichtigste für mich ist natürlich immer nur der Gast. Aber natürlich, wir sind jetzt in einem Tal beheimatet. Umso enger die Täler werden, umso enger schauen die Leute. Ich bin jetzt auch ganz ehrlich. Und natürlich ist der Neid jetzt relativ groß, weil wir jetzt mittlerweile Teil für mich schimpfen als bestes Restaurant im Zillertal mit meinen Bewertungen. Und ja, ist halt so. Tut mir leid. Du hast einmal das gern tun. Und wie gesagt, das Wichtigste ist ja, dass dieser Gast das erkennt. Und das Schöne ist ja, dass diese Gäste gibt. Und diese Gäste, die es von Anfang an schon erkannt haben und das von Anfang an schon tragen, dieses Restaurant, die teilweise zu jedem Menüwechsel kommen, weil ich da teilweise sogar jedes Monat ein neues Menü mache. Und ja, Schöneres könnte ja nicht passieren.
Jetzt haben wir ja vorher gesagt gehabt, du hast 80% hier benutzt quasi aus eigenem Anbau oder wahrscheinlich nur aus den umliegenden Wäldern. Da bleiben wir nur 20% übrig. Mhm. Woher kommen die?
Milchprodukte. Milchprodukte habe ich an den Demeterhof, der ist in Ginzling hier in Zillertal beheimatet. Eier habe ich direkt da oben mir in den Bauernhof. Das ist die, sag jetzt mal, die Nachbarbauerin, die hat eine Hühner. Dann Getreide natürlich. Getreide ist eine massive Sache, weil es haben die wenigsten am Schirm. Die holen nicht diese Flächen. Zucker, Bindemittel, Kaffee, Kakao. Das sind so Sachen. Südfrüchte landen überhaupt nicht bei mir am Teller. Wie gesagt, das, was bei mir nicht wächst, das gibt es halt einfach nicht.
Gibt es bei dir im Kopf die Idee zu sagen, man geht diesen Schritt noch weiter und verzichtet auf diese tierischen Produkte auch noch?
Ja. Ich meine, ich bin jetzt auch ganz ehrlich, dieser Podcast, der werden wahrscheinlich einige Leute hören. Man darf es ehrlicherweise sagen, es ist so zu 90% koche ich vegan. Ich kommuniziere es nicht, weil das bei uns in Zillertal einfach ein schwieriges Pflaster ist. Wenn ich jetzt sage, ich koche jetzt komplett vegan und bei mir sind es über das ganze Jahr gesehen 8% Veganer, die durchwandern. Das ist jetzt nicht so die Menge. Dementsprechend, wenn ich es jetzt kommunizieren würde, hätte ich schon verloren. Weil dann sagen sie, jetzt spinnt er komplett, jetzt kocht er alleine mit Gemüse, jetzt dann brauche ich nicht mehr hingehen.
Gab es für dich jetzt eigentlich, du warst ja sehr viel unterwegs, so diesen Tag X, wo du sagst, okay, der war ausschlaggebend zu sagen, ich setze jetzt auf das Pferd oder ich möchte nur noch den Weg geben?
Ja und nein, ja wohl. Es war schon so, bevor ich diese Ausbildung angefangen habe, 2008, dass mir das halt schon sehr gestört hat, dass diese Spitzenköche auch nur die Spitzenprodukte und das Beste vom Besten nur rausgeschnitten haben aus dem Produkt. Und der Rest ist in der Biotonne gelandet. Und das ist einfach die Wertschätzung zum Lebensmittel, war damals noch nicht so weit. Aber mittlerweile, Gott sei Dank, ist eh schon längst Mode und Trend, dass from nose to tail gekocht wird, from leaf to root, dass jeder alles verwendet. Und so soll es eigentlich sein. Und das hat mich damals auch gestört. Und da war einfach der Zugang, dass ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Ich war schon so viel um, habe schon so viel gesehen, aber diese Wertschätzung gegenüber den Produkten, wie wird sowas hergestellt? Und da ist halt die einzige Art und Weise, dass man selber halt eine Landwirtschaft oder besser gesagt selber mit Pflanzen beschäftigt.
Woher kam bei dir dieser Gedanke, dass dich das gestört hat am Ende des Tages? Bist du so groß geworden schon, dass das irgendwann mal Thema war? Oder
ja, das mit Sicherheit. Also mein Papa kommt aus der Landwirtschaft, hat also eine Familie, eine Großfamilie mit 10 Geschwistern. Meine Oma hat mich schon als kleines Kind mit 3-4 Jahren schon in den Wald genommen, hat Pilze gesammelt, haben Bären gesammelt. Ja, das Wissen hat immer schon da zum Beispiel weitergegeben.
Jetzt ist es ja normalerweise so, dass ich im Vorfeld immer so ein bisschen den Blick auf die Karte werfe. Jetzt ist es ja aber auch bei dir so, dass man da im Vorfeld nicht viel drauf findet. Wie schaut beispielsweise aktuell das beispielsweise aus, was deine Gäste heute kriegen würden?
Also im Moment, also so wie heute haben wir am Donnerstag, da haben wir 9 Gerichte. Im Moment ist das so, bei mir sind die Gerichte immer noch den Hauptkomponenten benannt. So wie jetzt zum Beispiel das erste Gericht ist Karotte Aubergine. Ganz banal gesagt, Karotte Aubergine, das ist jetzt bei mir jetzt eine Kakaomakrone, die ich gefüllt habe mit einer Karottenbuttercreme. Oben drauf gibt es noch Auberginencreme und ein bisschen Karottenpüree und noch eingelegte Karotte dazu. Und so zieht sich der Faden durch bei mir einfach. Das sind einfach nur die Hauptkomponenten als das am Menü ständig da.
Gibt es ein Gericht, das du immer mal wieder schickst, also das immer mal wieder so schafft oder immer wieder von vorne?
Nein, immer wieder von vorne. Ich glaube, ich bin einer von den wenigen Spinnern, der das so tut. Nein, es macht halt mir einfach Spaß. Es gibt natürlich komplett neu erfinden, quasi keiner. Das wäre jetzt auch gelogen, gell? Es gibt da schon so mittlerweile, Klassiker will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben so einen, oder ich habe so einen bekannten Gerbenknödel, den ich wirklich auf Sauerteigbasis mache, sogar nicht mit Gerben. Der wird dann gefüllt, so wie im Moment habe ich es mit Pilzen in Verwendung, da habe ich verschiedene Waldpilze drinnen, eingelegter, getrockneter, fermentierter. Dazu gibt es Sonnenblume, in dem Fall aber nicht eine normale Sonnenblume, sondern da verwende ich diese Sonnenblumenkerne, die tue ich dann, also die Kerne tue ich rösten, dann kommt Sonnenblumenwurzel, die tue ich trocknen und aus der machen wir dann ein Pulver wie eine Asche und das wird auch zusammengerührt, mehr oder weniger, also zusammengemixt, so wollte ich sagen. Und das gibt ganz viel Umami ab. Und das ist also eine Umami-Bombe, was keiner auf dem Schirm hat und was eigentlich die Japaner schon seit Jahrzehnten machen.
Wenn ich jetzt so im heimischen Garten unterwegs bin, was ja viele anpflanzen, sind ja so Tomaten, Gurken, Zucchini, Gelb, Grün, vielleicht noch Beeren, weiß ich nicht, Himbeeren, Johannisbeeren, wie auch immer. Ist es aus deiner Sicht möglich, generell aus den Zutaten ein komplett vollwertiges Gericht zu zaubern?
Ja, natürlich. Getreide ist etwas Wichtiges, das braucht auch schon leider dazu. Also sprich Getreidegeschichten, ob das jetzt Quinoa am Rand, ob das jetzt Gerste ist, das gehört halt auch dazu, bin jetzt ja ganz ehrlich. Natürlich, mit Kartoffeln kann man auch viel machen, das ist auch so Sachen, wo du sagst, Reis und Kartoffel. Ich glaube schon, dass man da relativ viel auch daheim zaubern könnte, wenn man will. Das ist ja halt immer, das hängt ja von dir dann ab, was du da draus machst.
oder von allen, die gerade zuhören am Ende des Tages. Wie lange hast du gebraucht, das ganze Wissen dir anzueignen? Es ist ja jetzt, wenn ich das jetzt raushöre, Permakulturgarten, dann das ganze Wissen aus dem Wald, da ist Saatgut, also da kommt ja schon einiges zusammen. Das macht man jetzt nicht von heute auf morgen.
Nein, das macht man nicht von heute auf morgen. Da bin ich jetzt absolut bei dir. Wie gesagt, bei mir war es wirklich ein halbes Jahr, wo ich so eine Ausbildung dazu genossen habe, zusammen mit meinem besten Freund. Da haben wir eben die holzerische Permakultur kennengelernt. Das ist einer der Pioniere gewesen in Österreich, schlechthin, der diese Permakultur spruchreif gemacht hat und mehr oder weniger die ganze Welt ausgetragen hat. Der hat auch einen ganzen Hang bewirtschaftet, hat auch eine Kreislaufwirtschaft mit Tieren geschlossen. Weil Next Level dann im Endeffekt, dass die Tiere auch noch mit einbeziehen könntest, brauchst du natürlich massive Flächen, logischerweise. Und dann ist halt Learning by Doing gewesen. Und das ist sehr viel eingelesen und sehr viel Selbstversuch, auf gut Deutsch gesagt auch. Also sprich, bei ein paar Sachen, die ich selber noch nicht kenne und mir neu kennenlernen, probiere ich es natürlich zuerst und schaue, ob das funktioniert und probiere es dann nochmal gemeinschaftlich mit der Familie oder wie auch immer, aber nicht, dass der Gast oder das Versuchskaninchen wäre. Das wäre absolutes No-Go. Sondern ganz im Gegenteil, da machen wir sehr, sehr viele Gedanken dabei und ja, also mir macht das immer wieder Spaß, man lernt ja nie aus, das ist ja Gott das Schöne. Und das, deshalb auch keine Signature Dishes bei mir, weil wie gesagt, das macht es ja gerade aus. Also, wenn man wirklich eine Geschmacksvielfalt den Gästen immer wieder neu interpretieren kann und immer wieder was Neues zaubern kann, finde ich halt.
Kommen wir nochmal ein bisschen zurück zum Garten, den jeder daheim hat. Jetzt haben wir da diese Himbeeren, Johannisbeeren. Gurke, Zucchini, Tomate, wie würdest du so ein Gericht angehen? Oder wie kann ich damit meine Gäste daheim wirklich überraschen?
Ja, verschiedene Methoden verwenden, verschiedene Texturen draus machen. Das sind so Sachen zum Beispiel, was keiner wahrscheinlich dann am Schirm haben, ob es jetzt getrocknet ist, ob es jetzt dann eingelegt ist oder fermentiert ist. Das sind so Hauptfaktoren meines Erachtens oder auch die Konsistenzen, ob jetzt dann wirklich etwas Kuchen draus macht, zum Beispiel ganz banal jetzt gesagt, was ja heutzutage auch aus vielen möglich ist, nicht nur aus diesen Beeren und Früchten, sondern aus Gemüse genauso. Und ich glaube, dass man da schon sehr, sehr viel basteln kann. Wie gesagt, dieser kreative Prozess muss halt bei dir selber ein bisschen stattfinden. Das ist ja, Kochen ist ja Leidenschaft und das sagt man nicht ohne Grund. Und dass das auf den Teller übergeht, das sagt man auch nicht ohne Grund, sondern das ist zu 100% so.
Also du würdest jetzt sagen, aus Tomaten, Gurken wäre auch möglich, einen Kuchen zu machen?
Aus der Tomatenkuchen vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber du hast ja vorher Beeren genannt, deswegen, da waren Beeren dabei. Aber natürlich aus Kürbis zum Beispiel. Kürbis ist ein Gemüse, Zucchini ist ein Gemüse, wo man super lecker Kuchen rausmachen kann. Ja.
Aber wäre vielleicht auch mal interessant zu sagen, dass Tomate, Gurke in die Richtung zu gehen.
Wäre interessant, aber ich glaube, das harmoniert jetzt auch nicht so. Da bin ich schon bei dir. Das wird ein bisschen schwieriger werden, so muss man das sagen. Aber nichts ist unmöglich. Ich bin der Meinung, wie gesagt, das ist ja das Schöne gerade an unserem Beruf, dass wir ja wirklich was schaffen können, was jetzt nicht jeder schaffen kann.
Ja, und vielleicht macht es am Ende der Mix.
Genau.
Vielleicht hat es auch jemand von euch da draußen schon gemacht.
Also, ja, das kann ja auch sein.
Richtig, richtig. Wenn ihr dabei war, schreibt das mal durch,
würde mich interessieren. Gerade weil wir bei dem Thema sind, vor kurzem ist jetzt gerade, das ist jetzt gerade so viral, in China ist das oder irgendwo, in den asiatischen Bereich, dass sie jetzt gerade so hypen, ein Kaffee mit Jungzwiebel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da wird einfach ein Kaffee-Latte gemacht, also mit Milch und Kaffee und Jungzwiebel. Und das soll harmonieren. Und witzigerweise, ich habe wirklich mal vor 3 Jahren das einmal ausprobiert, mit den Jungzwiebeln und Kaffee eine Soße zu machen. Und das hat wirklich harmoniert. Das ist natürlich auch gewackt gewesen damals, und dann, aber es hat funktioniert. Diese Bitterstoff und diese Schärfe dann, und da kommt eine gewisse Süße auch noch dazu. Also es hat super harmoniert dann.
Ja, was sich auch viele nicht vorstellen können, kam vom so einem berühmten englischen Fernsehkoch tatsächlich mal, habe ich mal mitgenommen, aber ist relativ simpel daheim umzusetzen, ist Vanille, Eis, Olivenöl und Fleur de Sel.
Ja.
Aber es ist
super, also gut.
Es ist krass.
Ja, so wie bei uns in Österreich, Klassiker, Vanille, Eis mit Kernöl.
Okay.
Also Vanille, Eis mit steirischen Kürbiskernöl.
Also schmeckt auch?
Ja, das schmeckt super und harmoniert super zusammen.
Nur in dieser Kombi, oder kommt noch was dazu?
Ja, du kannst natürlich du auch ein bisschen austoben, du kannst noch einen Crunch dazu machen mit einem Mandeln oder wirklich jetzt mit diesen Kürbiskernen noch einen Crunch dazu machst. Aber es harmoniert dieses Kürbiskernöl mit dieser Vanille.
Wird dir was anderes auf Anhieb einfallen, was tatsächlich so simpel ist? So wie Vanilleeis, Olivenöl, Salz?
Vanilleeis und Steinpilz, super geil. Ja, also im Moment habe ich zum Beispiel bei mir im Menü ein Petit Four, das mache ich, da mache ich ein Steinpilzparfait mit ein bisschen Vanille drinnen, und das ist oft noch halt schön mit Schokolade gedunkt, und dann der Effekt von Gast und Ausnummer wird noch wirklich frische Steinpilzpulver geben, und ja, mega.
Also ist mit Pulver dann?
Im Parfait selber, dann dieser Steinpilz getrocknet als Pulver drinnen, dass du dieses Umami ein bisschen rausbringst, und dann Ausnummer auch noch halt ein bisschen. Ja.
Okay.
Also beides.
Ja, dann viel Spaß beim Tun da draußen. Kommen wir zum Schluss noch zum Thema. Das letzte Mal, als ich in Österreich zu einer Podcast-Aufnahme war, da stand so ein bisschen kurz davor, mittlerweile ist es ja doch schon ein paar Monate her, der Guide Michelin ist ja zurück. Mhm. Du darfst dich ja jetzt nicht nur Haubenkoch nennen, sondern offiziell ja auch Sternekoch. Mhm. Hat es einen Effekt gehabt für dich?
Ja, absolut. Absolut. Nein, also das hat in der, man redet ja mit Kollegen auch, das hat bei uns jetzt sehr viel gebracht, dass diese Sichtbarkeit nach außen zu den Nachbargästen, sage ich jetzt einmal, auch sichtbarer wird. Und bei uns war es wirklich so, wir haben den Stern ja bekommen am 20. Januar. Und dann sind wir relativ schnell durchgebucht gewesen, bis, ich glaube, Ende März war der letzte Tisch, wo wir wirklich immer zu waren. Also wirklich immer durchgebucht. Natürlich hat es ab und zu einen Storno gegeben, dann hast du wieder den Tisch auf Social Media beworben, dann hast du wieder weggebucht oder nicht. Aber wir waren super durchgebucht. Jetzt, wo dann einfach dieser Abriss im April, durch das, dass dieses Fenster zu Ostern so lang war und dann relativ viele Hotels da im Zillertal da schon frühzeitig zugesperrt haben, ein bisschen zu groß. Und da haben wir es jetzt schon so auf und nieder gehabt. Ganz ehrlich zu.
Das heißt, du lebst hier auch viel von Touristen?
Mhm. Also, ja, mittlerweile, ja. Ja, am Anfang nicht, aber mittlerweile ist schon so, dass du sagst, 30% auswärtige Gäste, 70% österreichische Gäste.
Okay. Gab es jetzt, seitdem du den Stern hast, auch den oder anderen Effekt, wo du dir ja vielleicht gedacht hast, den hätte man jetzt besser sparen können, oder das ist jetzt gerade nicht so, so positiv gewesen?
Nein, eher nicht. Also bei uns, wir sehen das alle, glaube ich, in Österreich so, dass das jetzt eine sehr, sehr schöne, runde Geschichte ist, dass wir diesen Guide Michelin auch zurück haben wieder, weil einfach diese Sichtbarkeit weltweit ist. Und wie gesagt, bei mir Mitarbeiter ist ein Riesenthema gewesen. Es war jetzt auch im Winter so, dass ich gemeinsam mit meiner Kellnerin das alleine mit einem Jungkoch gemacht habe. Mittlerweile seit einem Monat machen wir es jetzt komplett allein, weil dieser Jungkoch halt leider noch ein bisschen Aufholbedarf hat. Gehabt, ich meine, sehr motiviert, aber wie gesagt, da fehlt halt ein oder andere Schrauben noch, wo ich sage, der müsste halt ein Boot niedriger besuchen zuerst, dass wir gleich, weil der wirklich in einem normalen Betrieb gelernt, nicht in einem Hauben- oder Sternebetrieb, und dann halt gleich in so ein Boot sich reinsitzen, ist schon ein bisschen schwierig, weil das hat, glaube ich, keiner von uns gemacht, ich habe es auch nicht so gemacht, man wächst da, und das habe ich ihm halt auch geraten, Aber es sind jetzt Gott sei Dank einige Bewerbungen reinkommen, sogar weltweit Köche, was da jetzt arbeiten wollten oder wollen. Im Endeffekt habe ich jetzt einen super Sous-Chef gefunden, das passt und ich glaube, das schaut jetzt schon ganz gut aus für den Sommer. Ja.
Aber kurios ist ja auch recht gelesen, dass du hier gar keine Auszubildende haben darfst.
Ja, das ist also ein Thema in Österreich, dass man halt einfach diese österreichische Küche anbieten muss, damit man Lehrlinge ausbilden darf. Mittlerweile ist es ein Stauch dabei, dass sie das regulieren. Bei mir wäre es so, dass ich schon dürfte, mit einem Partnerbetrieb aber nur, dass der Lehrling gewillt ist, auch Fleisch und Fisch zu kochen. Man muss halt an einem Partnerbetrieb das dann lernen. Und ich glaube, das ist dann diese Hürde, wo es gibt wirklich diese Vegetarier oder Veganer, die was halt sagen, sie wollen kein Fleisch und kein Fisch angreifen und sie wollen das auch nicht lernen. Und wenn sie das nicht kennen, dann können sie nicht lernen. Und für die wollen ja die diese vegane, vegetarische Lehre jetzt schaffen, für diese Personen. Wobei in Österreich, man muss jetzt ganz fairerweise sagen, wird das ein ganz schwieriges Thema werden, weil wir haben jetzt nicht so viele vegetarisch-vegane Restaurants, dass wir so viele Lehrlinge zusammenbringen, dass wir verschiedene Klassen machen. Also sprich, dass du eine Klasse zusammenbringst, wird schon schwierig werden. Und ich glaube, das wird noch ein langes Thema werden.
Okay. Jetzt kochst du ja, haben wir gerade gesagt, hab hier ausschließlich vegetarisch, beziehungsweise zu 90% ja vegan. Müsste deines Erachtens mehr Restaurants auf die ganzen Luxusprodukte verzichten und tatsächlich mehr auch auf die Karte setzen?
Also mehr, ja. Also ich finde schade, dass der ein oder andere Spitzenkoch nicht traut, das zu tun. Finde ich wirklich schade. Weil, wie gesagt, das, du musst kreativer arbeiten. Das ist einfach so. Also jeder gute Koch, der weiß das, das ein Stückchen Fleisch, man gleich super auf den Teller linken oder super Fisch. Ein paar Gemüse muss man halt ein bisschen andere Gedanken dazu machen.
Wahrscheinlich sehr viel schwieriger auch, oder?
Genau. Und das ist halt wirklich von Haus aus eigentlich da schon die Hürde, dass der Koch halt gewillt sein muss, dass er sich dieser Schwierigkeit stellt. Und wenn er das schafft, dann, wie gesagt, es wird, ich meine, das ist eh schon der Fall, dass sehr viele mehr gezielt auf Gemüse gehen und weniger Fleisch ins Menü einbauen und weniger Fisch ins Menü einbauen. Das wird ja mehr werden. Das darf man schon jetzt fast zu sagen. Ja.
Ist es aufwendiger?
Ja, also wie gesagt, ja und nein, natürlich, du musst dir halt als Koch einfach mehr Gedanken machen, es ist schon einfach so. Der Meinung bin ich schon.
Jetzt letzte Frage, ich will nochmal den einen oder anderen Tipp für euch da draußen rauskitzeln. Gibt es so deines Erachtens so diese so drei wichtige Dinge, die man auf jeden Fall oder die man auf jeden Fall beachten soll, wenn man mit Gemüse kreativ werden will?
Ja. Wie gesagt, meine Ansätze, ich bin jetzt auch ganz, ganz ehrlich, meine Handschrift, und ich glaube auch jeder, der mich jetzt mittlerweile kennt, der weiß, dass meine Handschrift eher der Patisserie zuzuordnen ist, hat auch mit dem was zu tun, weil ich ja wirklich 16 Jahre nur Patisserie eigentlich mich spezialisiert habe. Und dementsprechend schaue ich halt, dass da wirklich auch die verschiedenen Texturen in jedem Gericht irgendwie vorhanden sind. Auch diese verschiedenen Geschmäcker, das sagst du auch, du hast was Süßes, was Säuriges, was Bitteres dabei und was Salziges dabei, dass das immer sich ein bisschen so auf und nieder fängt. Und so sollte man ja ein Menü dann aufbauen, dass man diese Dramaturgie bis zum Schluss hin zieht und halt nach, ja, das i-Tüpfelchen, bei mir ist natürlich das Dessert. Die, was mich kennen, die wissen, die freuen sich auf das Dessert meistens, aber der Rest ist schon auch so, dass sie ja mittlerweile sagen, ja, da steht jetzt nichts mehr nach, kein Gericht davon.
Jetzt hast du doch nochmal ein Fass aufgemacht bei mir. Ja. Desserts mit Gemüse?
Ja, also ja, zum Beispiel, ich meine, bei mir ist es so, dass ich wirklich, das ist jetzt mal mittlerweile ist es schon langer Trend, diese Gemüseküche im Dessertbereich, aber ich habe das schon vor 15, 16 Jahren gemacht, dass ich Gemüse verarbeitet habe in meinen Desserts.
Welches Gemüse eignet sich am besten?
Da gibt es alles Mögliche. Sogar, ob das die Tomate ist, ob das jetzt die Olive ist, ob das jetzt der... Verwende ich alles, wie gesagt, das Blumenkohl ist wurscht. Man kann alles relativ gut anpassen. Also nicht alles, aber sehr viele Gemüsegeschichten kann man super anpassen zum Dessert. Rote Beete sowieso. Ich meine, das sind so viele Sachen.
Wenn ich eine Tomate hernehmen wollen würde, so als jetzt wirklich letzten Tipp dann für, daheim, ja. Für ein Dessert, ja. Wie müsste ich es angehen?
Ja, ganz gut. Da gibt es viele Methoden. Wie gesagt,
die einfache für die Hobbyköche?
Ja, konfieren einfach wirklich in einem mehr oder weniger in einem leichten, süßlichen Fond konfieren. Einlegen in die Richtung, dass du wirklich eher süßlich einlegst. Da kommt diese Süße von der Tomate auch noch mehr raus. ja, da gibt es, wie gesagt, oder Sauvet-Basis, gibt es auch ein geniales Sauvet dazu. Also Tomaten-Sauvet ist was Geniales. Erfrischendes, dann im Sommer sowieso mit frischen Tomaten. Mega, mega cool.
Was kommt wieder dazu zum Tomaten-Sauvet?
Shiso. Shiso, mega cool, passt da super dazu zum Beispiel. Oder Zitronenverbene passt auch super dazu. Also was Zitroniges oder das australische Zitronenblatt. Super geile Geschichte.
Na dann wünsche ich euch draußen viel Spaß beim Ausprobieren für den Sommer. Wisst ihr, wie ihr jetzt alle begeistern könnt. Bevor wir jetzt gleich zur Verabschiedung kommen, ist es so, wie es immer ist. Das letzte Wort gehört dir. Gibt es noch was, was du alten Hörern da draußen mitgeben wollen würdest? Vielleicht auch etwas, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben.
Ja, natürlich gibt es da was. Also zurück zum Ursprung. Jetzt müsst, wir als Endkonsumenten unter Anführungszeichen müssen gewillt sein, dass wir nicht das ganze Jahr im Supermarkt alles bekommen und weltweite Produkte haben, sondern wir müssten mehr zurück zu denen, dass wir diese Produkte, was wir heimisch haben, mehr wertschätzen und mehr auf die Teller bringen. Und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, weil das wäre unsere Zukunft, dass wir unsere Produzenten unterstützen, die was wir vor Ort haben, diese Produkte zu schätzen wissen und diese Produkte auch im Winter verwenden und nicht im Winter Erdbeeren und Spargel und was weiß ich was alles kaufen.
Ich glaube, mit dir könnte man über die ganzen Thematik wahrscheinlich noch 2, 3, 4 Stunden sprechen. genau, aber dann machen wir jetzt heute, für heute mal die Folge zu tatsächlich. Ich hoffe, dass sie euch da draußen gefallen hat. Das Rezept vom Peter findet ihr dann wie immer auf Instagram oder auf der Schlemmer Website zum Download. Gebt mir bitte ein Feedback zu der Folge und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Und deswegen, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle.
Ich bedanke mich bei dir, Christian, dass du da warst. Ich hoffe, ihr habt da einen kleinen Input und mehr oder weniger deinen Horizont ein bisschen eröffnen können, was alles geht. Und ja, weiter so. Wie gesagt, solche Formate sind für uns alle ganz, ganz wichtig, dass wir diese Gastronomie und diese Mitarbeiter auch wieder erhalten und diesen Beruf so super machen, wie der ist. Und er ist einfach ein wunderschöner Beruf, den wir haben.
Und dem kann ich mich nur anschließen. Genau, also wenn ihr euch fürs Kochen interessiert, vielleicht fängt ja auch die Lehre an, wer jetzt noch jung ist und das noch nicht begonnen hat. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dorthin. Ciao.
Ciao, macht es gut.
Servus und macht es gut.